Vom Deich ins Ohr, der Bremerhaven-Podcast.
Moin Tanja.
Hallo Corinna. Sag mal, was ist hier denn los? Wie sieht's denn hier aus?
Ja, schön, ne? Ich habe alles geschmückt, ganz festlich.
Total toll.
Ja, ein paar Luftschlangen habe ich hier aufgehängt, Luftballons, alles, was dazugehört.
Aber warum? Geburtstag hast du doch nicht, oder?
Nein, das ist schon lange vorbei. Aber wir haben trotzdem einen Grund zum Feiern.
Welchen denn?
Ja, dann hör doch mal in unsere neue Folge rein. Bei mir zu Gast ist heute Michael Gerber. Er ist der Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft hier in Bremerhaven. Hallo Michael.
Hallo Conny.
Michael, ich hoffe, du hast Kuchen dabei. Wir haben nämlich einen Grund zum Feiern.
Wir haben einen Grund zum Feiern, aber ich habe heute keinen Kuchen dabei. Tut mir leid, habe ich nicht dran gedacht.
Schade. Okay, dann müssen wir die Auszeichnung als Stadt der Wissenschaft heute leider ohne Kuchen feiern und feiern das einfach akustisch heute mit unseren Hörer und Hörerinnen. Erzähl mal einmal kurz, um was für eine Auszeichnung handelt es sich da eigentlich?
Eine Auszeichnung, die sich jährt, nämlich zum 20. Mal. Mhm. Die Stadt Bremerhaven hat zusammen mit der Stadt Bremen 2005 den vom Stifterverband der Wissenschaft ausgerufenen Wettbewerb Stadt der Wissenschaft gewonnen. Mhm. 2005 haben wir gewonnen, haben natürlich gefeiert, ein ganzes Jahr lang Programm gehabt. Dann haben wir 2015 gefeiert und jetzt haben wir 2025, 20 Jahre Stadt der Wissenschaft. Viele der Dinge, die es in den letzten 20 Jahren gegeben hat, gibt es immer noch und das ist mehr als ein Grund zum Feiern.
Ja, also ich finde das ganz fantastisch, dass so eine Bewerbung und so eine Auszeichnung noch so lange in die Zukunft reinwirkt, über 20 Jahre. Warum ist eigentlich diese Auszeichnung heute noch so bedeutsam? Also ich meine, 20 Jahre ist lange her, es ändert sich viel, es hat sich viel in der Wissenschaft geändert. Wir hatten damals 2005, als wir ausgezeichnet wurden, gemeinsam auch mit der Stadt Bremen, wurde ja auch erstmalig zur Stadt der Wissenschaft ausgezeichnet, hatten wir 6 Forschungseinrichtungen hier im Bremerhaven am Standort. Jetzt sind es weitaus mehr geworden, es hat sich fast verdoppelt. Aber warum ist diese Auszeichnung heute noch so bedeutsam?
Also für mich als jemand, der das Thema Stadtmarketing und Stadtentwicklung im Herzen hat, sind solche Wettbewerbe immer eine gute Motivation, sich als Stadtgesellschaft zu mobilisieren, um ein Ziel zu erreichen, erfolgreich sogar einen Wettbewerb zu gewinnen. Und am Ende geht es darum, das ist ja nicht ein einmaliges Ereignis, sondern idealerweise ist das etwas, was nachhaltig wirkt über das Wettbewerbsjahr, über den Wettbewerb hinaus. Und Wissenschaft hat heutzutage mehr denn je in einer Stadtgesellschaft, in den Gesellschaften unserer Welt eine hohe Bedeutung. Die Wissenschaft durchdringt immer mehr Lebensbereiche und es ist wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt einen Zugang zu unseren wissenschaftlichen Einrichtungen in der Stadt Bremerhaven haben. Dass es kein Fremdkörper in unserer Stadtgesellschaft ist, sondern Stadtgesellschaft und die Wissenschaftsgesellschaft miteinander im Dialog stehen, man voneinander weiß und auch versteht, was so in den einzelnen wunderbaren Einrichtungen so gemacht wird.
Ja, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, zumal ja auch die Forschungseinrichtungen hier in Bremerhaven im Grunde genommen an den Zukunftsthemen forschen, ne? Also das Alfred-Wegener-Institut an der Polarmeeresforschung, Klimaforschung, wir haben das Klimahaus, Migration. Das
Fischwirtschaft, Thünen. Also vom Thünen-Institut, auch das ist ein wichtiges Thema. Was mir wichtig wäre, weil ich das immer sehr betont habe in den letzten, muss ich ja fast schon sagen, Jahrzehnten. Unser Wissenschaftsnetzwerk ist kein rein mit wissenschaftlichen Einrichtungen geprägtes Netzwerk, sondern das ist auch ein Stück weit die Qualität, dass wir gleichermaßen kulturnahe Einrichtungen haben, sozial-wissenschaftliche Einrichtungen haben, die Arbeitnehmerkammer, das Stadttheater gehört genauso zu diesem Wissenschaftsnetzwerk wie eben halt das ganz klassische AWI oder das von Thünen-Institut.
Ja, im Grunde genommen ist es ja auch ziemlich innovativ, weil als interdisziplinäres Netzwerk versucht man ja dort Kooperationen zu initiieren und das macht ja auch im Grunde genommen das Besondere von diesem Netzwerk Peer der Wissenschaft aus. Wir haben es, glaube ich, gerade noch gar nicht genau benannt. Die Peer der Wissenschaft, dieses Netzwerk, ist ja im Grunde genommen aus dieser Bewerbung heraus entstanden.
Ja, eindeutig. Also die Entscheidung, wenn man so will, sich bewerben zu wollen, hat natürlich auch zu der Frage geführt, wie organisiert man sich, wie bringt man die Einrichtung miteinander zusammen? Und da ist der Netzwerkknoten Peer der Wissenschaft entstanden. Damals noch war das Designlabor ein sehr wichtiger Akteur, dieses Netzwerk beisammen zu halten, auch die Bewerbung zu begleiten, die Kommunikation rund um diese Bewerbung sicherzustellen. Das war eine ganz wichtige Einrichtung, die wir leider in den letzten Jahrzehnten dann irgendwann verloren haben. Also die Einrichtung wurde aufgelöst. Und eine der ganz wichtigen Aspekte, glaube ich, dass heute noch die Peer der Wissenschaft als Netzwerk da ist, agiert mit Formaten, wo Bürgerinnen und Bürger daran teilnehmen können, mitmachen können, liegt darin, dass es auch heute noch ein Netzwerkknotenmanagement gibt, nämlich die Erlebnis Bremerhaven GmbH, die diese Aufgabe übernommen hat. Damals im Kontext der Stadtjubiläum 2015, 10 Jahre, da haben wir diese Netzwerkarbeit übernommen. Und ich glaube, das hat dazu beigetragen, dass das Netzwerk auch heute sein 20-jähriges Jubiläum feiern kann.
Ja, genau. Und irgendeiner muss sich ja den Hut aufsetzen, um das Netzwerk so ein bisschen zusammenzuhalten, um die Termine festzulegen und mal so ein bisschen sagen, wir laufen alle rechts rum oder jetzt versuchen wir mal dies oder mal das. Ne?
Genau, gerade die Koordination, also wer übernimmt die Kommunikation, wer erstellt irgendwelche Printprodukte, den neuesten Flyer mit den Programmen. Da brauchst du irgendjemanden, der dafür die Ressourcen noch hat, weil die eigentlichen Einrichtungen sind natürlich sehr mit ihrer eigenen Arbeit auch befasst. Das ist auch gut so. Also die, die Marketing, Kommunikation, Presse in den Einrichtungen verantworten, können für sich, für ihre Einrichtung arbeiten, aber sie können in der Regel nicht die Arbeit für alle anderen Kolleginnen und Kollegen und Partner mit übernehmen. Deswegen brauchst du ein Netzwerkmanagement.
Ja, Peer der Wissenschaft, was sind da so die obersten Ziele, die Leitlinien, die man sich damals gesetzt hat?
Im Grunde genommen sozusagen, glaube ich, also es gibt so eine Art Selbstverständnis, das irgendwann mal im Zuge des Jubiläums 2015 formuliert wurde, nämlich zu sagen, wir wollen das Unsichtbare sichtbar machen. Public Understanding of Science.
Ja.
Also die große Absicht, dass wir es schaffen, die Arbeit, aber auch die Menschen, die in diesen wissenschaftlichen Einrichtungen unterwegs sind, mit den Menschen der Stadtgesellschaft, die dann eben halt häufig keine Berührung zu diesen Einrichtungen haben, zusammenzubringen. Sie näher an die Menschen heranzubringen, damit sie wissen, was da gemacht wird, warum das gemacht wird, was das idealerweise auch vielleicht mit ihrem eigenen Leben hier als Bürger in dieser Stadt oder in dieser Region zu tun hat. Und viele unserer Formate sind immer geprägt in dem Bestreben, Menschen der Stadt und die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen natürlich gleichermaßen zusammenzubringen.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen, die Formate. Es sind ja auch ganz viele innovative Formate aus diesem Netzwerk entstanden, die tatsächlich hier ihren Ursprung in Bremerhaven haben, die unter dem Namen Peer der Wissenschaft mit den Akteuren entwickelt wurden. Welche Formate sind das?
Also ich bin ja ein paar Jahre weg gewesen aus Bremerhaven und wieder zurückgekehrt. Und ich habe in all den Jahren, wo ich nicht hier war, also knappe 5 Jahre waren das, trotzdem über die sozialen Medien ein bisschen immer auch noch die Stadt Bremerhaven und was da so passiert, verfolgt. Und ich habe mich immer sehr darüber gefreut, wenn über die sozialen Medien das Format Science Goes Public kommuniziert wurde. Es gibt da eine Frühjahrsjahre und eine Herbstreihe, in denen dann die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen in Kneipen gehen und in einer Kneipenatmosphäre, also in einer Alltagssituation von Menschen, die eben halt abends nochmal zusammensitzen mit Freundinnen oder Freunden, mit Kollegen und ein Gläschen Bier oder eine Tasse Tee trinken. In diesem räumlichen Umfeld, in dieser Situation dann jemanden zu haben, der für eine halbe Stunde mal was aus seiner Arbeit erzählt, für Fragen, für persönliche Kontakte zur Verfügung steht, weil die wenigsten von uns besuchen das Abi und klingeln an der Tür und sagen, ich hätte mal jemanden gerne gesprochen, der sich mit Eisschnitten beschäftigt. Da ist dann plötzlich jemand da und erzählt was über seine Arbeit oder über ihre Arbeit und den kann man dann ansprechen. Entweder in der großen Runde oder sich danach nochmal an den Tisch setzen und sagen, Mensch, ich hätte da nochmal eine Frage. Das ist ein wichtiges Format, was entstanden ist und das immer noch da ist.
Ja,
also und 10 Jahre später, immer noch gibt es Science Goes Public, sehr erfolgreich. Und darauf bin ich sehr stolz. Die Bremer Kollegen, die natürlich auch als Stadt der Wissenschaft verschiedene Dinge so getan haben, die sind damals auf uns zugekommen und gesagt, Mensch, dieses Science Goes Public, das möchten wir gerne auch in Bremen machen. Und das war tatsächlich am Ende so, dass wir uns zusammengetan haben, wie die Termine miteinander abgestimmt haben. Also zeitgleich in Bremen und Bremerhaven jetzt diese beiden Reihen Frühjahr und Herbst stattfinden. Wir einen gemeinsamen Veranstaltungskalender haben, eine gemeinsame Website haben. Und da waren wir federführend. Und auch unsere Kommunikationslinie, das Corporate Design, alle diese Dinge sind von den Bremer Kollegen freundlicherweise mit übernommen worden.
Ja, also man kann es auch gut erkennen. Ihr habt als Erkennungszeichen, finde ich total hübsch, einen Bierdeckel mit einem sehr prägnanten Rot.
Ja.
Oder ein Science Goes Public.
Pantone ist, glaube ich, der Farbton, wenn ich
das richtig nenne. Ach so, okay.
Ja, das ist quasi das Feuerwehrauto-Rot.
Okay, den Namen der Farbe kenne ich nicht. Aber ich finde es eigentlich sehr hübsch, auch mit diesem Bierdeckel gestaltet. Ja. Und wenn einer fragt, kann man ja gut sagen, ne? Die Bremerhavener haben es erfunden. Also ich glaube auch, du hast ja gesagt, also es gibt's schon seit 10 Jahren und ich war selber schon bei diversen Science Goes Public Veranstaltungen dabei und es bringt total viel Spaß. Die Kneipe ist dann immer voll und alle amüsieren sich. Also es ist wirklich eine lockere Atmosphäre. Es ist nicht steif. Man muss sich nicht irgendwie komplizierte Sachverhalte merken, weil es wird immer total bürgernah erklärt und dass selbst ich auch bei technischen Themen gut mitkommen kann. Also es gefällt mir sehr gut und ich habe auch schon oftmals von einigen die Rückmeldung bekommen. Zum Beispiel ein Forscher sagte, da mit Science Goes Public ist mein großer Traum in Erfüllung gegangen. Einmal über mein wissenschaftliches Thema in der Kneipe reden mit einem Bier in der Hand. Das hat er sich immer gewünscht und das habt ihr ihnen erfüllt. Also.
Genau, ein Stück weit das Sinnbild tatsächlich für dieses Veranstaltungsformat. Hatte ich noch einen Gedanken im Kopf, den ich aber offensichtlich jetzt gerade wieder drohe zu verlieren. Vielleicht komme ich wieder drauf, mal gucken.
Genau, lass uns nochmal die anderen Formate ansprechen, weil es ist ja nicht nur Science Goes Public, was zweimal im Jahr stattfindet. Wir haben ja noch zwei Veranstaltungen, einmal einmal am 13. November und einmal am 20. November, jeweils in einer ganz tollen Kneipe. Da kann ich nur jedem raten, das auch sich einmal anzuschauen.
Ich von meiner Seite kann es natürlich nur empfehlen. Und wer gleich von Anbeginn mit dabei ist, der weiß zum Beispiel auch, wir haben so ein kleines Intro. Also es gibt so eine kleine musikalische Anmoderation, wenn man so will. Das haben wir irgendwann mal ganz am Anfang auch entwickeln lassen, hier vor Ort durch Künstler. So eine kleine Melodie, die im High Science Goes Public ein bisschen dramatisch, mystisch ankündigt.
Ist da Wiedererkennungsschimmel.
Wiedererkennungswert, genau. Wir haben unsere Flaglines, die draußen rumstehen, um die Lokalität auch zu markieren, dass die, ne, rumlaufen in der Altenburg, auch gleich sehen können, okay, da ist heute Abend die Veranstaltung. Und es ist immer einer aus meinem Team mit dabei, der die ganz kurze Anmoderation macht. Also es ist keine stundenlange Erklärungen, sondern nur, hallo, schön, dass ihr da seid. Kurze Hinweise, vielleicht ganz kurz die Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler vorstellen und dann ist die Bühne frei für den eigentlichen Vortrag. Und je nachdem, wie die Wissenschaftler das gerne mögen, es gibt manche, die freuen sich darauf, auch direkt zu interagieren, also quasi während des Vortrags auf Fragen zu reagieren, reagieren zu wollen, auch ganz bewusst zu sagen, ich will jetzt nicht eine halbe Stunde durchreden, sondern ich bin eher dankbar, wenn ich auch Fragen bekomme, das macht das vielleicht lockerer. Und andere, die sagen, lass mich erst einmal meine Geschichte erzählen und danach bin ich gerne bereit, auch auf Fragen zu antworten. Es ist alles drin, auch das ist schön. Es sind halt am Ende auch Menschen, ganz normal.
Ja, richtig, genau. Und ich glaube, jeder ist mal froh aus seinem, ja, aus seiner Forschungsstube, aus seinem Labor, wie auch immer, irgendwie mal rauszukommen und auch mal darüber reden zu können, was man da den ganzen Tag macht.
Es gibt aber noch ein weiteres Format, darauf hast du mich ja angesprochen.
Genau.
Das haben wir, ehrlicherweise, das haben wir ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht geklaut, sondern wir haben uns natürlich informiert, was kann man alles so machen. Und Science Slams, also der Wettstreit von Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, 10 Minuten Zeit zu haben, ihre wissenschaftliche Arbeit so zu erklären, dass das jeder irgendwie auch verstehen kann. Man hat nur 10 Minuten Zeit, und das irgendwie zu vermitteln. Und das ist ein unglaublich toller Wettbewerb, weil die Kreativität nicht nur ist, sein Wissenschaftsthema irgendwie sauber zu verpacken, da gibt's Verkleidungskünste und andere Dinge mehr, die dann plötzlich nach vorne sind und das Publikum entscheidet. Also gibt's keine formale Jury mit Wissenschaftlern, sondern das Publikum, das im Saal sitzt, an Tischen, bespricht sich am Tisch, also auch da nochmal die Interaktion des Publikums zu organisieren, und dann entscheidet die Tische, wie viele Punkte die Vortragende, der Vortragende bekommen soll, und dann wird am Ende halt ausgerechnet, wer der Gewinner des Abends ist, und Preise wird natürlich auch bekommen, Blumen bekommen, alles, was dazu gehört für einen schönen Wettbewerb.
Die Vorträge sind wirklich manchmal sehr fantasievoll, da wird auf Superman zurückgegriffen, wenn denn irgendwelche elektronischen Sachverhalte erklärt werden sollen. Obwohl, das ist ja der Unterschied zum Poetry Slam, ne? Weil du sagtest gerade, ihr habt das so ein bisschen gemopst, dieses Format. Ja. Aber beim Poetry Slam, wir hatten jetzt ja gerade die Landesmeisterschaften hier in Bremerhaven zum Poetry Slam. Und da ist es ja so, da darf man keine Requisite dabei haben. Also da steht man wirklich in Anführungszeichen nackt auf der Bühne und hat nur seine Sprache und seine Ausdrucksform.
Ja, aber ich glaube, das ist natürlich tatsächlich auch die Bedeutung oder den Sinn des Poetry Slam, dass tatsächlich das um das gesprochene Wort geht und die Art und Weise, wie man diese Worte zusammenpackt und da auch versucht eine Geschichte zu erzählen, dem Leben einen Sinn abzuringen. Und bei tatsächlich beim Science Slam, da geht es eher darum, Vermittlung sicherzustellen. Auf welche Art und Weise kann man eben halt mit vielen populären Elementen im Zweifelsfalle, ich will nicht sagen mit Klamauk, aber Dramatik, Inszenierung, auch schon der Titel, häufig sind ja die Titel dieser Vorträge schon sehr zugespitzt. Also da ging es mal um irgendwelche Zellen, da wurde irgendwie so ein bisschen Sex und Drugs and Rock'n'Roll so ein bisschen sinngemäß. Also das ist schon, der Titel macht schon neugierig, und wenn man dann, also es hilft, das ist total klasse. Also ich habe immer sehr viel Spaß daran gehabt bisher. Ja.
Also wenn ich es zusammenfassen sollte, kann ich einfach nur sagen, Wissenschaftskommunikation vom Feinsten im Grunde genommen. Weil da sieht man eigentlich auch, wie kreativ die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind, wenn es darum geht, ihr Thema irgendwie an den Mann oder an die Frau zu bringen. Ne?
Genau so ist es.
Und das Publikum darf ja mitmachen. Also ich habe ja auch eine aktive Rolle. Man sitzt gemeinsam mit einer Gruppe von Menschen an einem Tisch und darf Bewertungen abgeben von 1 bis 10, glaube ich, ist es, ne?
Also ich finde das total spannend, weil die konsumtive Haltung, also man sitzt und hört jemanden zu und gut ist, die wird aufgelöst, weil eben halt auch die Gruppe da am Tisch auch nochmal darüber spricht. Also ich habe das so und so verstanden, ich fand das lustig, ich fand das nicht lustig, ich fand das doof. Also das ist nochmal eine zusätzliche Interaktion, weil die Gruppe sich ja verständigen muss. Zu sagen, geben wir jetzt 7 oder geben wir doch 9 oder nur 5. Das ist gut. Also es ist einfach nochmal, das hilft, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch natürlich mit der Art des Vortragens. Sehr schön.
Genau, das Publikum hat eine aktive Rolle und manchmal wird sogar frenetisch geklatscht, weil so tolle Vorträge sind dabei. Und ihr setzt ja noch einen drauf in diesem Jahr, weil ja das Jubiläumsjahr ist. Ich habe gehört, es ist auch die AVI-Band in diesem Jahr dabei.
Ja, ganz genau. Also wir haben zum einen die Abi-Band als musikalische Malung, also ein bisschen auch einen Rahmen zu geben. Und wir haben den Oberbürgermeister eingeladen, der auch nochmal, so erhoffe ich jetzt mir zumindest ein bisschen, uns alle auch nochmal ordnungsgemäß in den Arm nimmt. Also vor allem die wissenschaftlichen Einrichtungen, ja, ihnen für ihr bisheriges Engagement nicht nur dankt, sondern uns auch die Perspektive an die Hand gibt, dass er dieses Wissenschaftsnetzwerk in seiner Bedeutung auch sozusagen weiterhin unterstützen möchte. Wir also unsere jetzigen Strukturen, Netzwerkknoten zu sein, dass auch das irgendwie, sag mal, seinen Widerhall findet, damit wir auch die nächsten 10 Jahre aktiv miteinander unterwegs sein können.
Also eine ganz tolle Veranstaltung, eine ganz tolle Jubiläumsveranstaltung, die am 29. November in diesem Jahr stattfindet. Also jeder schon mal einen Bleistift nehmen und den Termin im Kalender markieren.
Wir sind im Klimahaus.
Und ihr seid im Klimahaus, ja, ein total schöner Veranstaltungsort. Ja. Genau, also da muss man eigentlich dabei sein und vor allen Dingen der Eintritt ist frei.
So ist es.
Man muss sich nicht anmelden. Ich glaube, um 19 Uhr geht's los, ne? Also wer sich das schon mal ganz genau notieren möchte. Aber das ist ja nicht eure einzige Veranstaltung, nein, jetzt zum Jubiläumsjahr, sondern ihr habt ja noch viel mehr in eurem Geburtstagsfüllhorn.
Also es gibt noch eins, was mindestens genauso wichtig ist, wenn man so will, der Science Slam mit dem Oberbürgermeister, mit der Abi-Band. Das ist immer so unser Höhepunkt oder Highlight. Und einen Tag später gibt's eine Matinee im, ja, Historischen Museum. Da blicken wir nochmal zurück. Also Oberbürgermeister blickt am Samstag nach vorne, auf die nächsten 10 Jahre idealerweise. Das ist meine Hoffnung. Und einen Tag später auf der Matinee im Historischen Museum, da blicken wir nochmal in die Anfänge zurück. Also da sind eben halt der ehemalige Oberbürgermeister eingeladen, der zur damaligen Zeit, Jörg Schulz, in der Verantwortung stand. Aus den Wissenschaftseinrichtungen sind sie mit dabei, um nochmal zu erzählen, was hat damals die Akteure, ja, nicht nur bewogen, sich zu bewerben, sondern auch vor welchen Herausforderungen stand man damals. Anne Haflitzer vom Designlabor ist mit dabei. Also ich finde das nochmal ganz spannend, nochmal nach hinten zu schauen, ja, und auch vor dem Hintergrund, das jetzt Erreichte auch nochmal reflektieren und auch besser einordnen vielleicht zu können.
Ja,
weil tatsächlich es wichtig ist zu sehen, Mensch, wir haben dieses Thema 20 Jahre lang immer noch halten wir in Bewegung, immer auch wieder mit neuen Formaten. Es gab eine ganze Weile eine sogenannte Scavenger Hunt. Da haben wir sozusagen auf eine sehr, ja, spielerische Art und Weise gerade die jüngeren Menschen, aber auch ältere Menschen eingeladen, sich verschiedenen Fragen und Aufgabenstellungen zu stellen. Und am Ende die Scavenger Hunt, das ist eine Art Schnitzeljagd.
Genau, eine elektronische Schnitzeljagd mit dem Handy. Genau, eine elektronische
Schnitzeljagd. Die Punkte werden über Apps dann eingeladen, also aufgesammelt und bewertet. Haben wir lange gemacht. Also das Thema hat sich jetzt ein bisschen sozusagen überreizt, da haben wir gesagt, machen wir mal eine Pause. Aber auch die Scavenger Hunt war aus meiner Sicht ein super Format, das über viele Jahre sehr herausragend funktioniert hat.
Ja, und es gab ja auch viele tolle Einzelaktionen, ne? Also es gab ja auch mal einen Fotowettbewerb aus Liebe zur Wissenschaft, ja, war ja auch ganz erfolgreich mit einer Wanderausstellung dazu. Also das sind immer so, ich finde so, in jedem Jahr setzt ihr da so kleine Highlights, um nochmal was Neues so an Wissenschaftskommunikation in die Bevölkerung zu geben, um zu schauen, was funktioniert, was wird gut angenommen.
Genau. Und wir haben dieses Jahr eben halt im Rahmen dieser Jubiläumsveranstaltung ist auch nochmal eine Veranstaltung bei der Arbeitnehmerkammer, wo nochmal die Bedeutung der Wissenschaftler, der Wissenschaftlerinnen in der Stadtgesellschaft, die Frauen, die Bedeutung der Frauen in der Wissenschaftslandschaft in den Blickpunkt gerückt werden.
Ja, die Matinee findet gleich einen Tag später statt, nach dem Science Slam, ne? Genau. Am 30. Ja. Genau. Im Historischen Museum, meine ich, ne?
Eindeutig.
Du hast gerade gesagt, du hoffst, dass der Oberbürgermeister dann einen Ausblick gibt, ja, für die nächsten 10 Jahre Pier der Wissenschaft. Aber ich würde mal ganz gerne von dir wissen, unter der Voraussetzung, sagen wir mal, dass Geld keine Rolle spielt.
Das ist schon per se mal, also, okay.
Ja. Was würdest du dir, wir blicken mal in die nächsten, ja, 5 Jahre, was könntest du dir vorstellen oder was würdest du dir wünschen, was man mal mit diesem Netzwerk umsetzen könnte, sollte?
Also was man ja immer sehr auch respektieren muss und verstehen muss, ist, dass die wissenschaftliche Einrichtung selber ja vor verschiedene Herausforderungen stehen. Also auch für die ist es in der Regel immer natürlich leichter, im eigenen Haus, im unmittelbaren Umfeld des Hauses etwas zu machen. Wenn wir sie einladen, sagen, Mensch, wir wollen eine lange Nacht der Wissenschaft machen, kommt doch bitte alle von Samstag auf Sonntag in der Nacht irgendwie in die Innenstadt und macht da was, ja, dann ist das immer gleich eine deutlich größere Herausforderung, weil die natürlich sagen, Mensch, so mein Regal oder mein Labor vor die Haustür schieben, das kriege ich hin, aber wenn ich das einpacken soll, um das in die Innenstadt zu bringen, dann wird es dann für uns schon deutlich schwieriger, dann ist der Ressourcenaufwand einfach ein größerer. Wenn man den Ressourcenaufwand unterstützen könnte, dann wären vielleicht auch andere Dinge nochmal möglich. Das wäre ein Gedanke. Das Zweite, was ich ehrlicherweise schon mir in Richtung 2027, Stadtjubiläum.
Ja, da feiern wünsche. Wir ja schon wieder.
Ja, genau. Aber also da feiern wir als Stadt.
Ja.
Und für das Wissenschaftsnetzwerk würde ich mir wünschen, es würde uns gelingen, ein sogenanntes Citizen Science Projekt zu initiieren. Also, ja, bei dem es uns gelingt, die Bürgerinnen und Bürger bei der Ermittlung von Informationen, Daten zu gewinnen etwas, was Spaß macht, mitzumachen und diese Informationen, die zusammengetragen werden, dann auch ausgewertet werden und es ein Ergebnis gibt, wo die Bürger sagen können, guck mal, meine Datenermittlung hat zu einem Erkenntnisgewinn durch Wissenschaft beigetragen. Also Citizen Science Projekte sind einerseits total spannend, aber sie sind ehrlicherweise auch gleichermaßen extrem herausfordernd, weil viele Dinge in der Wissenschaft sind bei der Frage der Datenermittlung, wenn wir mal an unsere lustigen Menschen beim AVI zum Beispiel denken, die irgendwie metertief ins Eis reinbohren und dann irgendwelche Schichten da Millimeter dünn rausschneiden. Das sind keine Dinge, die man jetzt den Bürgerinnen und Bürgern an die Hand geben möchte. Ja. Dem Motto, sammelt mal das Eis jetzt im Winter ein hier in Bremerhaven.
Ja, oder Schneeflocken in Bremerhaven beobachten, auch schwierig.
Also ein Citizen Science Projekt würde ich mir sehr wünschen. Mhm. Vielleicht schon in 2027, aber vielleicht auch erst dann in 2035. Muss ich gerade rechnen, Gott. Also beim nächsten Mal, wenn wir dann 30 Jahre der Stadt der Wissenschaft feiern würden, ob wir ein solches Projekt hinbekämen, da würde ich mich tierisch drüber freuen.
Ja, also du möchtest die Stadtgesellschaft und die Wissenschaft noch enger verknüpfen und nicht nur einen gegenseitigen Austausch fördern, sondern die Stadtgesellschaft oder beziehungsweise die Menschen hier zum Mitforschen auffordern oder einladen.
Ja, also muss ja bei der Frage, was ist eine Wissenschaftsstadt, glaube ich, für sich so im Kopf behalten. Also wir haben die wissenschaftliche Einrichtung, von denen du gesprochen hast, die mittlerweile ja, ich glaube, es sind 13, wenn ich das richtig im Kopf habe, also 11 oder 13. Da ist aus Sicht der Wirtschaftsförderung und auch für die Stadt wichtig, den Kontakt zwischen Wirtschaft und Wissenschaft zu unterstützen, damit da auch ein wirtschaftlicher Mehrwert entsteht und Fragestellungen aus der Wirtschaft in die Wissenschaft reingehen und umgekehrt. Das ist das, was ein Wissenschaftsstandort ausmacht. Und da ist, glaube ich, unsere Wirtschaftsförderung sehr engagiert und mit wunderbaren Dingen unterwegs. Mit Lebensmittelforum und viele andere Dinge mehr, die dort gemacht werden, um die Akteure zusammenzubringen. Bei einer Wissenschaftsstadt geht es zusätzlich darum, Politik und Verwaltung und die Stadtgesellschaft, also in diesem Wirkungsgefüge unterwegs zu sein. Das ist nochmal ein anderer Anspruch und eine, wenn man so will, darüber hinausgehende Idee. Und das braucht aber auch mehr Kraft. Das ist einfach so, weil die Wissenschaft forscht erstmal in der wissenschaftlichen Fragestellung. Die Wirtschaft hat ihre Wirtschaftsbelange und da, wo es matcht, super. Die Stadtgesellschaft zu sagen, okay, ich weiß, da draußen gibt es das Fontünen-Institut oder in der Innenstadt läuft man am AVI mindestens vorbei, auch wenn der Schwerpunkt des AVI mittlerweile räumlich sich deutlich verändert hat.
Aber ich sehe schon, du bist stark gefragt, es klingelt hier schon.
Entschuldigung, ich hab's vergessen, leise zu machen.
Kein Problem, umso mehr freue ich mich ja, dass du hier die Zeit dir nimmst für unser Interview. Ja.
Also mir geht es nur darum, deutlich zu machen, eine Wissenschaftsstadt sein zu wollen, diesen Anspruch oder diesen Wunsch auch mit Leben zu erfüllen, bedeutet Arbeit. Es bedeutet für die Akteure, die dort unterwegs sind, Arbeit, aber es bedeutet auch für uns als städtische Organisationen gleichermaßen Unterstützung und Mitwirkung, damit so etwas auch dauerhaft funktioniert.
Ja.
Das ist total wichtig.
Ja, das ist schön, dass du da nochmal den Unterschied erläutert hast und auch die Anforderungen an eine Stadt der Wissenschaft, weil von den wissenschaftlichen Einrichtungen sind wir es und es muss halt einfach auch transparent und auch begreifbar sein für die Stadtgesellschaft, weil die profitiert immens davon, wenn die Wissenschaft sich öffnet, aus ihren Elfenbeinturm herauskommt. Also finde zum Beispiel Einrichtungen wie die Hochschule Bremerhaven bei uns vor Ort, die machen das, finde ich, mittlerweile so schön, also dass man auch wirklich einen Zugang hat, auch als nicht mehr studieren wollender Mensch. Die machen sehr schöne Veranstaltungen und auch die anderen wissenschaftlichen Einrichtungen öffnen sich, zumal ja Wissenschaftskommunikation immer mehr an Bedeutung jetzt auch gewinnt. Also, dass man nicht sagt, man möchte jetzt hier irgendwie forschen und wir erzählen es keinem, sondern dass man auch sozusagen die Menschen mündig, ist jetzt glaube ich das falsche Wort, aber Informationen an die Hand geben möchte, um auch richtige Entscheidungen treffen zu können oder sich an den Zukunftsthemen beteiligen zu können in der Diskussion.
Wir könnten jetzt mal einen ganz großen politischen Bogen schlagen bei der Frage eben halt, wie viel Vertrauen hat Wissenschaft noch im Kontext der Stadtgesellschaft? Ich sag mal, rund um eine gewisse Pandemiesituation ist zumindest in Teilen das Vertrauen in die Wissenschaft ein bisschen erschüttert worden, mal das deutlich zu machen. Also muss man sich impfen, ja oder nein? Und warum muss man überhaupt Kontakte, darf man die nicht pflegen, mitten in der Pandemie niemanden umarmen und küssen oder was ähnliches? Was denken sich eigentlich die Wissenschaftler dabei? Also da haben wir, glaube ich, da ist ein bisschen was Vertrauen verloren gegangen. Auch bei der Frage, was ist mit dem Thema CO2, was ist mit dem Thema Klimawandel? Auch da gibt es ja mittlerweile überraschende auch Ungläubigkeiten oder Zweifel, ob alles das, was die Wissenschaft da so herausgefunden hat, mehrheitlich, dass auch da sozusagen das Vertrauen ein Stück weit nicht mehr so vorherrscht und man auch sagt, nö, wenn der Mensch da mit aus Amerika sagt, das ist alles Quatsch und das war schon immer so, dann glaube ich das einfach mal auch, weil ist ein Leader, der führt, also passt das schon.
Ja.
Aber deswegen ist wichtig.
Ja, und ich finde immer, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt oder Vorstellungen, ist es immer wichtig, darüber zu sprechen und auch den Weg aufzuzeigen, wie man zu diesen Ergebnissen oder zu dieser Meinung halt gekommen ist, ne? Um irgendwelche, ja, wenn man gedanklich falsch abgebogen ist, um das wieder irgendwie erklären zu können oder gerade rücken zu können.
Ja. Mir fällt gerade ein, wir haben ja auch als Format schon jetzt ein paar Jahre länger immer wieder die sogenannte Wissenschaftsmeile.
Genau, die haben wir noch gar nicht erwähnt.
Also die Erlebnis Bremerhaven ist ja ehrlicherweise nicht nur Tourismusgesellschaft, sondern auch Marketinggesellschaft, Stadtmarketinggesellschaft. Und im Rahmen unserer touristischen Aufgabenstellungen machen wir ja unter anderem eine maritime große Veranstaltung jedes Jahr im August, nennt sich Maritime Tage aktuell. Und alle 5 Jahre gibt es eine Sale.
Ja,
2025 hatten wir gerade erst.
Wollte gerade sagen, die haben wir gerade gefeiert.
Und im Zuge dieser maritimen Veranstaltung, dieser maritimen Großveranstaltung, haben wir seit ein paar Jahren, auch laden wir immer die Wissenschaftler ein, die Peer der Wissenschaft ein, sich dort zu präsentieren, weil da sind eine Menge Menschen beisammen. Da gibt es eine gute Möglichkeit, vielen Menschen mal zu sagen, huhu, wir als Wissenschaftseinrichtung in dieser Stadt, auch mit maritimem Bezug, wenn man an die AWIS und das an die von Thünen jetzt beispielsweise nur exemplarisch denkt, wir sind da und wir machen Angebote, damit ihr mal uns Kontakt zu uns bekommt. Und diese Wissenschaftsmeile war jetzt zur Sale im Fischereihafen untergebracht. Sie wird im nächsten Jahr 2026 im Rahmen der Maritimtage dann wieder am neuen Hafen unterzubringen sein, höchstwahrscheinlich, oder aber am Museumshafen. Ich bin da momentan nicht ganz sicher, wo der Standort am Ende sein wird. Aber wichtig ist, die Wissenschaftsmeile ist Teil auch dieser Veranstaltung.
Ja, und die Wissenschaftler geben sich ja total viel Mühe, sich dort auf dieser Wissenschaftsmeile zu präsentieren. Ja. Und man hat wirklich einmalige Gelegenheiten. In diesem Jahr konnte man das Fischereiforschungsschiff, die Walter Herbig, erkunden und begehen und sich von den Forschenden alles erklären lassen. Das sind schon einmalige Gelegenheiten.
Ja, und das DLR hatte so also ein heimes Raumfahrtschiff, Raumschiff, hätte ich mal gesagt.
Die hatten ein Spacebus.
Genau, Spacebus,
ein, so ist das Teil. Genau, ein Raumfahrtsimulator plus Astronauten. Ja. Eine angehende Astronautin gleich mitgebracht. Genau, also.
Und das finde ich total verrückt, weil, dass wir das DLR halt hier in Bremerhaven haben, also das überhaupt mal zu registrieren, zu sagen, Mensch, was machen die eigentlich hier in Bremerhaven? Ist doch spannend.
Ja. Wenn wir das jetzt so ganz in der Gesamtheit betrachten, eure ganzen Jubiläumsveranstaltungen und auch was jetzt im 2026 noch kommen wird, was ist deine persönliche Empfehlung an unsere Hörer?
Ja, es wäre jetzt, also es ist immer, ich glaube, jeder hat so sein Favorite, vielleicht sein ganz persönliches Thema. Ich bin ein ausdrücklicher großer Fan des Science Slam.
Ja.
Weil es für mich eben halt eine unglaublich tolle Kombination von Unterhaltung und Wissenschaftsvermittlung ist.
Ja.
Ich kann mich da erinnern an eine Wissenschaftlerin auch vom AWI, die quasi mit Polarkleidung auf die Bühne gekommen ist. Die ist am Ende nicht im Bikini gelandet, aber es war...
Ich wollte gerade sagen, es wird ja auch irgendwann sehr warm, oder?
Ja, also es war toll. Also einfach verrückt. Also ich finde dieses Format einfach und eben halt auch die Interaktion des Publikums bei ihrer Entscheidung, wie viele Punkte geben wir dem Vortragenden, der Vortragenden, ist für mich ein ganz besonderes, auf jeden Fall immer wieder gerne zu empfehlendes Format.
Ja, also ich werde am 29. November auch auf jeden Fall dabei sein. Und vielleicht hast du dann ja den Kuchen dabei.
Ja, also es wird zumindest irgendwie was zu trinken geben, glaube ich. Davon können wir beide schon mal ausgehen.
Prima. Okay, Michael, ganz vielen Dank, dass du heute hier warst und dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich auf eure Jubiläumsformate.
Ich freue mich auch. Und alle sind herzlich eingeladen zu kommen.
Prima. Bis dann. Tschüss.
Da ist ja wirklich eine Menge los. Das nimmt ja gar kein Ende mit den Veranstaltungen.
Ja, genau. Michael hat ganz viel berichtet, welche Jubiläumsformate es gibt. Und wenn dir das jetzt zu schnell ging oder du sagst, Mensch, ich möchte es nochmal nachlesen, dann kannst du das gerne auf der Website von Peer der Wissenschaft machen. Wir verlinken das in den Shownotes. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert gerne unseren Podcast, teilt ihn mit Freunden und feiert vor allen Dingen mit uns das Jubiläumsjahr von Peer der Wissenschaft. Tschüss!
Vom Deich ins Ohr, der Bremerhaven-Podcast.